Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung geht es um die Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds und im Speziellen dabei um das Schlusslicht Deutschland. Außerdem sprechen wir über Reformmaßnahmen, die die EU endlich im globalen Wettbewerb stärken sollen. Heute ist Mittwoch, der 17. April und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Toolbox, which is able to trying to react to the problems that we are having today, and the main problems are related to how to finance the transition, how to be able on the three topics of the transition, just, digital and green, to be able to give answers.
Ja, Sie haben eben den EU-Sonderbeauftragten Enrico Letta gehört. Der hat heute eine Toolbox, wie er sie eben genannt hat, also ein Werkzeugkasten vorgestellt, mit dem er die zentralen Probleme der EU angehen möchte. Auf dem EU-Sondergipfel am Donnerstag will er seine Ideen präsentieren. Aber was soll dieser Plan denn genau vorsehen? Und kann die EU damit tatsächlich in absehbarer Zeit den Rückstand zu China und den USA aufholen? Immerhin fällt Europa im Vergleich zu China und den USA sowohl beim Wirtschaftswachstum als auch in Zukunftsbranchen wie etwa künstliche Intelligenz zurück. Unser Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri ordnet gleich für uns ein, wie genau es um die Wettbewerbsfähigkeit Europas steht und was die Reformvorschläge letztendlich wirklich verbessern könnten. Und wir bleiben thematisch auf der Weltbühne. Der Internationale Währungsfonds IWF hat am Dienstag seine Prognose für das globale Wachstum leicht angehoben. Die Prognose liegt nun bei 3,2%. Ja, und das sind immerhin 0,3 Prozentpunkte mehr, als noch im Herbst erwartet wurden. Ja, aber Grund zum Aufatmen gibt es trotzdem nicht. Der IWF warnt vor einer anhaltenden weltweiten Schwächephase und mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Spannungen auch vor einer Reihe steigender Risiken. Neben dem Krieg in der Ukraine belasten auch die Sorgen vor einem Flächenbrand im Nahen Osten und vor einem sich zuspitzenden Handelskonflikt zwischen USA und China die internationale Staatengemeinschaft. Aber auch das Wachstumsschlusslicht Deutschland bereitet dem IWF Sorgen. Ob das Wachstumschancengesetz der Ampelkoalition die nötige Verbesserung bringen könnte und was die Bundesregierung aktuell darüber hinaus zu planen scheint, das und mehr erzählt uns gleich unser Hauptstadtkorrespondent Julian Olk. Erstmal sprechen wir aber wie immer darüber, was heute Märkte und Anleger so bewegt hat. Und dafür ist mir unsere Finanzkorrespondentin Laura Delamotte zugeschaltet. Hallo Laura.
Hallo Sandra.
Ja, die gute Laune an den Börsen, die hat in dieser Woche ja einen Dämpfer bekommen, muss man sagen. In den USA verstärken sich die Zweifel an der Zinswende der Fed. Ja, und damit hat ganz zentral auch der US-Notenbankchef Jerome Powell zu tun. Was ist denn dazu alles wichtig zu wissen?
Ja, der FED-Chef Jerome Powell hat gestern Abend deutscher Zeit eine Rede gehalten und darin hat er ziemlich deutliche Worte gefunden. Er hat nämlich die mangelnden Fortschritte im Kampf gegen die Inflation moniert und angedeutet, dass es angemessen sein könnte, dass die Leitzinsen noch länger auf dem jetzigen Niveau von 5,25 bis 5,5% in den USA gehalten werden sollen. Und bevor es zu einer Senkung kommt, müssten die Währungshüter sich wirklich sicher sein, dass die Inflation auf 2% fällt. Und das geben eben die jüngsten Daten nicht her. Das hat er richtig klipp und klar gesagt. Das hat natürlich alle auch schon gesehen in den letzten Wochen. Aber so deutlich hat sich Paul bis jetzt noch nicht geäußert. Und deswegen waren die Anleger gestern natürlich ziemlich enttäuscht. Die hatten schon darauf gehofft, dass die Fed die Zinsen bald senken wird, was dann wiederum ja die Konjunktur noch belebt und auch wieder frisches Geld in die Märkte fließen lässt. Und ja, von dieser Hoffnung müssen sich die Anleger jetzt wohl vorerst verabschieden. Einige Experten sagen sogar, es könnte sein, dass die Fed die Zinsen sogar noch weiter anhebt. Hebt im Laufe des Jahres.
Hui, na, wir werden dranbleiben natürlich. Bleiben wir thematisch noch etwas in den USA. Ein Gericht hat heute eine milliardenschwere Entlohnung für Tesla-Chef Elon Musk gestoppt. Und jetzt sollen die Anleger die Pläne nachträglich noch absegnen. Bitte klär uns einmal auf. Also was genau ist da aktuell los und wieso werden Anleger mit reingezogen?
Ja, also Elon Musk, der soll für das Jahr 2018 ein Paket aus Aktienoptionen erhalten. Das hat den sagenhaften Wert von 56 Milliarden Dollar. Und eine Richterin in Delaware, da wo Tesla momentan noch seinen Firmensitz hat, hat dieses Aktienpaket als unfassbar hoch bezeichnet und für ungültig erklärt. Und wegen dieses Rechtsstreits, da geht jetzt schon so ein paar Jahre, hat Elon Musk jetzt also seit 6 Jahren kein Gehalt von Tesla bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Und Musk will jetzt eben dafür sorgen, dass die Aktionäre diesem Paket nochmal zustimmen und denen das eben nochmal vorlegen. Und einige große institutionelle Investoren, aber auch schon Privatanleger, haben ihm schon Briefe geschrieben und haben sich dafür ausgesprochen, dass er tatsächlich dieses riesige Aktienpaket erhalten soll. Weil nämlich jetzt ein neues Paket mit ihm auszuhandeln, würde wieder Zeit kosten und dann müssten auch irgendwelche Kompensationszahlungen, auch wahrscheinlich in Milliardenhöhe, noch ausgerechnet werden. Und Musk ist immerhin Teslas wichtigster Mitarbeiter, also man will sich's auch nicht mit ihm verscherzen.
Ja, kommen wir dann nun zu den auffälligen Einzelwerten im DAX. Da war ja auch einiges los heute. Ein Wert hat mich förmlich angesprungen. Die Aktie von Adidas, die hat ja mehr als 8% zugelegt. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, die Geschäfte des Sportartikelherstellers liefen einfach deutlich besser als erwartet im ersten Quartal. Vor allem die Yeezy-Produkte aus der Kollektion des Rappers Kanye West haben nochmal einen Millionenumsatz geliefert. Adidas hatte ja die Kooperation mit Kanye West im Oktober 2022 kurzfristig beendet, nachdem sich der Rapper antisemitisch geäußert hatte. Aber die Produkte werden eben noch weiter verkauft und haben eben dafür gesorgt, dass Adidas jetzt im ersten Quartal also so gut abgeschnitten hat. Und Adidas hat sogar die Jahresprognose jetzt angehoben. Und die Analysten haben jetzt heute die guten Zahlen gelobt. Und dann haben sich die Anleger eben anstecken lassen von dem Optimismus und heute Adidas gekauft.
Schlechter sah es dagegen für die Aktie der Continental AG aus. Ja, was ist denn da aus Anlegersicht heute wichtig zu wissen?
Ja, Continental ist ja ein Autozulieferer und Reifenhersteller und die haben schon gestern Abend ihre Zahlen vorgelegt und ja, man kann es ahnen, die fielen schwach aus. Besonders die Autozulieferungssparte ist jetzt in die roten Zahlen gerutscht und die Analysten hatten vorher schon nicht so viel erwartet, aber die Zahlen waren jetzt echt nochmal schlechter als eben erwartet und daher haben die Anleger heute die Conti-Aktie aus dem Depot geworfen. Der Kurs gab zeitweise über 4% nach und seit Jahresbeginn hat Conti jetzt schon 18% an Wert eingebüßt. Damit sind nur noch RWE und Bayer schlechter im DAX als Conti.
Ui. Ja, vielen Dank, Laura, für deine Einblicke.
Gerne.
An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Der Internationale Währungsfonds, der hat seine Prognose für das globale Wachstum leicht angehoben. Doch Zeit zum Aufatmen bleibt trotzdem leider nicht, denn es droht nicht nur eine lange weltweite Schwächephase, sondern auch die Zahl an Risiken nimmt zu. Und gerade wir müssen uns da an die Nase fassen, denn besonders Deutschland bereitet dem IWF Sorgen. Wir nehmen das alles mal zum Anlass, genauer zu beleuchten, was im Argen liegt und natürlich, wie es besser werden kann. Dafür ist nun unser Hauptstadtkorrespondent Julian Olk bei mir im Studio. Hallo Julian.
Hallo Sandra.
Ja, wie es auf der jüngsten IWF-Frühjahrstagung gesagt wurde, nach Einschätzung des IWF wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,2% wachsen. Das ist an sich ja schon mal mehr als noch vor einem halben Jahr erwartet. Wie gut aber steht die Weltwirtschaft denn damit aus deiner Sicht da?
Also wir sollten uns da keine falschen Hoffnungen machen. Im Herbst lag die Prognose für die Weltwirtschaft noch bei 2,9%. Jetzt könnte man sagen, naja, ist ja mehr geworden, also alles super. Wichtig ist aber ja, wie groß das Risikoszenario oder die Risikoszenarien sind. Und die sind angesichts der vielen geopolitischen Spannungen in Nahost, weiterhin in der Ukraine und in Russland, aber insbesondere auch zwischen China und den USA, die sich ja weiterhin einen Handelskrieg, würden manche schon sagen, leisten, der sich auch immer mehr anschärft und dem die EU auch eine immer wichtigere Rolle spielt, liefern. Von daher ist es keine Zeit zum Aufatmen, sondern diese 3,2% könnten so kommen, es könnten auch mehr werden, aber wenn es eine Eskalation in einem der genannten Konflikte gibt, könnten es auch deutlich weniger werden.
Die geopolitischen Spannungen sprechen wir gleich auch nochmal genauer. Kurz vorgeschaltet, inwiefern stellt denn eigentlich die Preisentwicklung, die ja lange für Sorgen auch gesorgt hat, jetzt für die Weltwirtschaft noch ein Risiko dar? Also die Inflation sinkt ja in den meisten Ländern deutlich. Wie schätzt du das weitere ein?
Also an der Inflationsfront sieht es bedeutend besser aus. Wir bewegen uns in den verschiedensten Ländern weg von den gefährlichen Preiserhöhungen, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, nähern uns beispielsweise auch in der Eurozone immer näher dem berühmten 2%-Ziel an. Das funktioniert alles gut. Die Inflation hat aber das Problem oder immer die Schwierigkeit mit sich, dass die Zahl alleine der Inflationsrate noch nicht zwangsläufig alles aussagt, wie groß denn das Inflationsrisiko ist. Und wir sehen, dass das Inflationsrisiko noch nicht gebannt ist. Darauf weist auch der IWF in seiner aktuellen Veröffentlichung hin. Gerade die Dienstleistungsinflation, die ja doch sehr direkt abbildet, wie sich Preise verändern, weil da mögliche Anpassungen sehr direkt gespiegelt werden, Lohnentwicklung direkt gespiegelt wird, weil es da nicht viel um Vorprodukte geht, die man dann noch mit einrechnen oder abziehen muss. Und die Dienstleistungsinflation zeigt weiterhin eine gewisse Dynamik. Das ist alles noch nicht brandgefährlich oder was? Aber man kann nicht so tun, als wäre das Thema Inflation jetzt ein für alle Mal erledigt und damit wäre das vom Tisch. Es sieht gut aus, aber weiterhin Obacht.
Die geopolitischen Spannungen, da hast du schon ein paar aufgezählt, die belasten die internationale Staatengemeinschaft natürlich auch enorm. Ja, inwiefern wird denn im World Economic Outlook auch darauf eingegangen?
Ich hatte die drei großen Konfliktherde gerade genannt, auch die nennt der IWF insbesondere und zeigt eben, dass gerade, wir reden natürlich aktuell viel über Nahost, die Auseinandersetzung, die sich jetzt auch direkt zwischen dem Iran und Israel zeigt, dass die natürlich ziemlich gefährlich ist. Insbesondere auch für die Weltwirtschaft über den großen Hebel Ölpreis. Die Region ist als größtes Ölfördergebiet bekannt. Das heißt, der Einfluss auf die Entwicklung des Ölpreises ist sehr groß. Und sollte sich dieser Konflikt da jetzt tatsächlich ausweiten, hätte das natürlich einen schnellen, direkten Einfluss auf den Ölpreis. Den hat es schon jetzt gegeben, aber der würde dann natürlich nochmal in ganz anderen Sphären sich bewegen. Der IWF weist darüber hinaus auch auf die Frage zwischen den USA und China und der Rolle Europas dabei in Handelsfragen hin. Wir sind ja, was den internationalen Handel angeht, in einer sehr schwierigen Gemengelage. Die Welthandelsorganisation ist weitgehend lahmgelegt. Jeder macht so ein bisschen, was er will. Und je mehr es dann auch noch gegeneinander geht, insbesondere zwischen den USA und China, da geht es zum Beispiel ja um die Exporte aus China von Elektroautos, die den USA nicht passen, die Europa aber auch nicht passen, wo es ja jetzt auch aktuell eine Untersuchung gibt, an der am Ende Einfuhrzölle stehen könnten. Das macht es alles schwierig und das Eskalationspotenzial ist vergleichsweise hoch.
Ja, puh, würde ich da mal antworten. Da ist wirklich eine Riesengemengelage, die einen sorgenvoll stimmen kann. Apropos Ölinfrastruktur und auch Ölpreis, das hast du gerade schon mit Blick auf Nahost angesprochen. Russlands Wirtschaft soll ja laut IWF in diesem Jahr deutlich stärker wachsen als bisher gedacht. Also wie kommt denn das zustande und wie dürfte es auch wirtschaftlich für Russland weitergehen?
Also der IWF prognostiziert das Wachstum für Russland in diesem Jahr auf 3,2%. Das ist echt eine Menge, wenn man sich mal anschaut, in was für einem Umfeld sich dieses Land ja eigentlich jetzt seit zwei Jahren ungefähr bewegt. Kurzfristig ist diese Aufhellung der russischen Konjunktur, insbesondere auch mit dem Ölpreis, anzusetzen. Europa kauft zwar fast kein Öl mehr aus Russland. Das sorgt aber dafür, dass die Nachfrage aus China und Indien beispielsweise deutlich angezogen hat. Das heißt, Russland verdient weiterhin viel Geld mit seinem Öl. Der Preis ist, wir waren gerade beim Ölpreis, ist durch die geopolitischen Spannungen besonders hoch. Das schlägt ins Kontor der russischen Staatskassen und damit auch im Wachstum. Wobei man sagen muss, eine Wirtschaft, die ihre Entwicklung auf die Entwicklung des Ölpreises setzt, ist natürlich auch wieder mit ganz großen Risiken verbunden. Und darüber hinaus muss man sagen, wir sehen ja jetzt, das ist ja nicht das erste Mal, dass der IWF oder andere Ökonominnen und Ökonomen die Wachstumsprognose für Russland nach oben drehen, sondern das sehen wir schon mehrfach. Und das liegt nicht nur am Öl, das liegt insbesondere auch daran, dass Russland voll auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Und es werden unheimlich viele Rüstungsgüter produziert. Das schlägt sich im Wachstum nieder. Und klar ist aber natürlich auch, Kriegswirtschaft funktioniert nicht auf Dauer. Das stärkt nicht auf Dauer eine wirtschaftliche Struktur. Man kann nicht für immer in der Kriegswirtschaft bleiben und sagen, naja, läuft doch wirtschaftlich so super damit. Das heißt, es ist alles auf sehr wackeligen Füßen gebaut, was wir da in Russland sehen. Und alle, die behaupten, naja, wir zeigen ja mit den Sanktionen von der EU-Seite irgendwie, uns tun die in Teilen auch weh und es läuft wachstumstechnisch in Europa, gerade in Deutschland, nicht gut und bei Russland läuft es ja umso besser. Machen wir uns nicht mit den Sanktionen eigentlich mehr kaputt, als dass wir Russland schaden? So leicht geht diese Rechnung nicht auf. Es gibt durchaus Schwächen in den Sanktionen, wo es besser laufen könnte. Aber da jetzt einfach diese Wachstumszahl gegeneinander zu stellen und darüber zu urteilen, wie wir eigentlich mit Russland umgehen und wie nicht, so funktioniert es auch nicht.
Ja, in jedem Fall. Sprechen wir über das Sorgenkind Deutschland. Wie blickt denn der IWF auf unsere Wirtschaft?
Ja, pessimistisch und noch pessimistischer als vorher. Die Wachstumsprognose fürs laufende Jahr ist nochmal ordentlich abgesenkt worden auf 0,2%. Das kam nicht überraschend. Das haben ja im Vorfeld auch schon viele getan. Auch die Bundesregierung ist ordentlich zurückgegangen. Deutschland steht weiterhin ziemlich schlecht da. Das hat weiterhin Gründe, die noch aus der Krise kommen. Die Industrie hat es schwierig, weil das russische Gas fehlt. Das sind immer noch Nachwirkungen, die Inflation, alles die bekannten Gründe. Gleichzeitig aber natürlich auch hausgemachte Dinge. Die politische Unsicherheit ist weiterhin ziemlich hoch. Das kommt auch in der Wirtschaft an. Wir sehen jetzt langsam wieder, der IWF prognostiziert fürs kommende Jahr wieder 1,3% Wachstum. Langsam wieder jetzt naht der vorsichtige Aufschwung, wenn man sich die Frühindikatoren anguckt. Spannend ist sowas zum Beispiel, wie viele LKWs sind auf der Straße unterwegs und transportieren Industriegüter. Und da geht es wieder immer weiter nach oben. Das heißt, es wird jetzt ein Aufschwung kommen, wenn auch kein besonders großer. Und der wird uns auch nicht wieder zurückholen in das, was wir gerne noch aufholen würden aus den vergangenen Monaten und Jahren.
Okay, ein Aufschwung wird kommen. Das sind ja schon mal gute Aussichten. Aber letztendlich muss das Schlusslicht Deutschland ja auch seine Produktivität auch mit besseren vielleicht Rahmenbedingungen steigern. Das war ja auch today immer wieder Thema, gerade auch mit Blick auf dieses Wachstumschancengesetz der Ampelkoalition. Ja, welche Hoffnungen stecken denn aus deiner Sicht noch darin und was ist vielleicht noch in Aussicht?
Ja, das ist der entscheidende Punkt, den du nennst. Wir können uns jetzt viel über kurzfristige Konjunkturzahlen unterhalten, da haben wir aber nicht viel von. Letztlich geht es darum, was kann die deutsche Wirtschaft mittel- und langfristig leisten? Wie groß ist das Wachstumspotenzial, was wir noch haben? Und das droht so ziemlich dahin zu schmilzen, nicht besonders hoch zu sein, und da muss man ran. Das heißt, man muss gegen die Investitionsschwäche was tun, gegen den Arbeitskräftemangel durch den demografischen Wandel, für die Digitalisierung. Zum Wachstumschancengesetz, das ist ja insbesondere da, um mehr Investitionen anzureizen. Wenn man mal ehrlich ist, viel wird es nicht bringen. Das hatte anfangs mal ein Entlastungsvolumen gedacht durch diese steuerlichen Abschreibungen, die in dem Gesetz enthalten sind, von 7 Milliarden Euro. Da haben alle Expertinnen und Experten schon gesagt, viel zu wenig. Jetzt hat es noch 3. Ja, das heißt, es wird nur minimal was bringen, das wissen aber auch alle, da macht sich auch keine Illusionen und sagt, das Wachstumschancengesetz ist jetzt der große Gamechanger. Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner arbeiten im Moment an einem Wachstumspaket, wo sie nochmal grundsätzlicher dran wollen. Die wissen auch, Wachstumschancengesetz allein reicht nicht, wir müssen viel mehr tun. Das soll im Juni fertig sein, parallel mit den Haushaltsverhandlungen laufen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, da nochmal mehr zu tun. Das Problem ist ein Stück weit die Einschränkung, dass kein Geld da ist. Das heißt, wenn ich jetzt mehr machen wollte, also nochmal ein Wachstumschancengesetz XL oder ähnliches, das beschert dem Staat natürlich Einnahmeausfälle, die er sich nicht leisten kann, weil wir schon ein Riesenloch in den aktuellen Haushaltsverhandlungen haben. Das heißt, man muss mal sehen, was dann überhaupt möglich sein wird, aber an der Stelle muss man sich kreative Lösungen überlegen, damit man über einen anderen Weg da mehr Investitionen anreizt.
Oh, das dürfte also spannend bleiben. Ja, sprechen wir auch noch über Wachstumstreiber über Deutschland hinaus. Was sind denn aus deiner Sicht da entscheidende treibende Kräfte, gerade auch mit Blick auf den europaweiten Raum?
Also was grundsätzlich erstmal gilt, ist, das ist auch der Hauptgrund womöglich für die Hoffnung auf einen Aufschwung in Deutschland langsam, ist die Zinswende. Wir waren schon beim Thema Inflation und jetzt wird es ja sehr konkret, wann sagen die Zentralbanken, ist es Zeit wieder für Leitzinssenkungen, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der zu erwarten ist. Mit Blick auf Europa dahingehend ist ein großer Punkt, um da voranzukommen, was passiert nach der Europawahl. Wir sehen ja jetzt verschiedenste Initiativen, auch durch die Kommission beispielsweise. Wie macht man Europa wettbewerbsfähiger? Da geht es um so Dinge wie die Vollendung der Kapitalmarktunion. Also wie können wir mit unserem Kapitalmarkt schlagkräftiger werden und damit auch gegen die USA und die asiatischen Märkte mithalten. Und wie erwähnt, da gibt es unterschiedlichste Vorschläge, was dann am Ende auf den Tisch kommt und wie schnell umgesetzt werden kann. Das wird die entscheidende Frage sein, ob es einen großen Wachstumsantrieb in Europa in der nächsten Zeit geben kann.
Ja, über die Wettbewerbsfähigkeit von Europa, da sprechen wir auch in unserer zweiten Schalte gleich noch weiter. Bis hierhin schon mal vielen Dank, Julian.
Gerne.
Die EU soll und muss auch wettbewerbsfähiger werden. Und der ehemalige italienische Ministerpräsident und jetzt EU-Sonderbeauftragte Enrico Letta, der empfiehlt deshalb Reformmaßnahmen. Ja, welche das sind und was sie wirklich bewirken könnten, das ordnet nun unser Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri ein. Hallo Carsten.
Hallo Sandra.
Ja, kannst du uns bitte zunächst einmal einordnen, wieso es überhaupt notwendig ist, dass die EU wettbewerbsfähiger wird? Also wie stehen denn europäische Firmen zum Beispiel im Vergleich zu anderen in der Welt da?
Ja, die Statistiken, die zeigen ja, also sehr viele Statistiken, dass Europa gegenüber China und den USA zurückfällt. Also sowohl was das Wirtschaftswachstum allgemein angeht, aber auch in bestimmten Zukunftsbranchen wie künstliche Intelligenz zum Beispiel oder China ja zum Beispiel hat jetzt eine Dominanz bei den E-Autos und Batterieproduktion. Und die USA haben mit ihrem IRA, dem grünen Subventionsprogramm, eben ein erfolgreiches Programm aufgesetzt, was auch europäische Firmen durchaus anzieht. Und beide, sowohl USA als auch China, arbeiten eben zunehmend mit unfairen Mitteln, also Subventionen und Zöllen, um ihren Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und das ist das Umfeld, in dem die EU jetzt reagieren muss.
Ja, der EU-Sonderbeauftragte Enrico Letta hat ja heute auch konkrete Ideen dafür vorgestellt, wie es eben einen besseren Wettbewerb innerhalb Europas geben könnte. Was genau schlägt er denn vor?
Ja, er hatte den Auftrag von der Kommission, also von Kommissionspräsidentin von der Leyen, Vorschläge für eine Binnenmarktreform zu machen. Der Binnenmarkt wurde ja 1985 gegründet, um einen großen einheitlichen Wirtschaftsraum zu schaffen. Und also so wie China und USA ihn haben. Aber er wurde ja nie vollendet. Es gibt immer noch viele nationale Hürden und vor allem in den Bereichen Telekom, Energie, Finanzen. Und da macht Letta nun Vorschläge, wie man die verbleibenden Hürden abschaffen kann, um mehr Wachstum zu schaffen. Das ist das Ziel. Vor allem sagt er aber, dass Europa sich noch stärker nach außen orientieren muss. Nicht nur nach innen und innerhalb die Grenzen abschaffen, sondern eben nach außen auf die Herausforderungen durch USA und China gucken. Und dafür schlägt er eine neue Industriestrategie vor, die auch auf mehr Subventionen setzt. Also er sagt, Europa muss viel mehr investieren, um international mithalten zu können. Und diese Investitionen müssen aus seiner Sicht stärker auf der EU-Ebene erfolgen und weniger auf der nationalen Ebene.
Ja, bleiben wir noch etwas bei der Finanzierung von Lettas Ideen. Er fordert ja unter anderem auch neue Staatshilfen. Könnten Probleme deiner Ansicht nach damit aber nachhaltig gelöst werden?
Ja, Staatshilfen sind zunächst natürlich immer kritisch zu sehen, denn es besteht ja die Gefahr, dass Unternehmen die USA und die Europa gegeneinander ausspielen und sich so höhere Subventionen sichern. Und das wäre dann der Subventionswettlauf, der berühmte, der letztlich auf Kosten der Steuerzahler geht, den eigentlich auch alle vermeiden wollen. In der aktuellen Lage können sich die Europäer aber eben nicht leisten und also nicht die einzigen sein, die auf Subventionen verzichten, wenn das dazu führt, dass ihre Firmen halt abwandern. Und von daher sagt Letta, gut, wenn man dann also mit Subventionen arbeiten muss, dann sollen sie zumindest auf europäischer Ebene verteilt werden und nicht damit nicht innerhalb der EU unfairer Wettbewerb entsteht, wenn Staaten, die viel Geld zur Verfügung haben, ihre Unternehmen päppeln können und ausländische Firmen anziehen können und ärmere Staaten eben nicht. Deshalb ist Letters Idee, diese Staatshilfen stärker zu koordinieren, sicherlich nicht falsch.
Ja, laut Letta fällt ja die EU auch nicht nur in Sachen Finanzierung hinter den USA und China zurück, wie du schon skizziert hast, sondern eben auch bei Innovationen. Wie groß ist denn da der Handlungsbedarf aus deiner Sicht?
Ziemlich groß, würde ich sagen, denn auch das zeigen ja die Statistiken. Es gibt bisher vier Freiheiten im Binnenmarkt. Da setzt Letta an. Also die vier Freiheiten sind ja für Güter, für Dienstleistungen, für Menschen und für Kapital. Und Letta will nur noch eine fünfte Freiheit einführen, nämlich für Forschung und Innovation. Davon erhofft er sich mehr grenzüberschreitende Projekte. mehr Fördermittel, mehr gemeinsame Infrastruktur, wie zum Beispiel Supercomputer, auf die dann Forscher zugreifen können, die zum Beispiel mit KI arbeiten. Aber auch weniger Bürokratie, sagt er. Ne? Also das sind so seine Schwerpunkte bei der Innovation und Forschung. Und das sind auch Sachen, die die EU-Kommission ohnehin sich selbst schon zum Ziel gesetzt hat. Er verbreitet da also jetzt nicht viel Neues.
Mhm. Lass uns noch näher über die Kapitalmarktunion sprechen. Ja, auch eine zentrale Sache in der Gemengelage. Die Regierungschefs hatten sich ja bei dem Euro-Gipfel im März eigentlich schon darauf geeinigt, dass die Kapitalmarktunion eben vertieft werden soll. Aber wie dürfte es nun damit denn weitergehen und was ist davon überhaupt zu halten?
Ja, die Idee dahinter ist ja, dass der Staat alleine die großen Investitionen, die notwendig sind, nicht stemmen kann. Und vor allem jetzt, wo die Schuldenstände relativ hoch sind in Europa, noch weniger, sind die Spielräume noch enger. Von daher ist die Idee, dass man eben private Investoren irgendwie mobilisieren muss. Und die USA haben eben sehr liquide, sehr tiefe Kapitalmärkte. Und die Antwort darauf ist seit Jahren schon die Kapitalmarktunion, die aber leider nicht vorankommt. Die 27 nationalen Kapitalmärkte sind halt nicht liquide genug. Deshalb ist irgendwie die Idee, Hürden einzureißen, um einen großen Markt zu schaffen. Die Regierungschefs haben das jetzt schon zur Chefsache erklärt. Also Bundeskanzler Scholz, Emmanuel Macron haben das auf dem Euro-Gipfel im März schon gesagt und werden dann morgen sicherlich bei ihrem Sondergipfel auch wieder drüber reden. Die Finanzminister haben schon konkrete Vorschläge diskutiert, die sich weitgehend mit dem decken, was im Blätterbericht drin steht. Aber das ist alles sehr langwierig.
Ja, wie genau positioniert sich denn Deutschland da bei diesem Thema?
Und Deutschland steht da schon eher immer auf der Bremse, weil aus verschiedenen Gründen. Es wird zum Beispiel jetzt gerade über eine zentrale Kapitalmarktaufsicht diskutiert, die Frankreich gerne hätte. Da sagt Deutschland, nee, ist nicht in unserem Interesse, wir wollen gerne bei den nationalen Aufsichten bleiben. Also das ist einer der Streitpunkte, die zum Beispiel ungelöst sind.
Lass uns zu guter Letzt nochmal zusammentragen. Also ein vollendeter Binnenmarkt, Kapitalmarktunion und auch weitere Themen, über die wir jetzt gesprochen haben. Das klingt alles in der Theorie sehr gut und sinnvoll. Aber wie denkst du, dürften erstens die Reaktionen auf diese Vorschläge Letters, die er da ja nochmal vorbringt, auf dem EU-Sondergipfel am Donnerstag ausfallen? Und auch wie realistisch ist es am Ende, dass wir Europäer wirklich auch sehen, dass solche Ideen Wirklichkeit werden?
Die Regierungschefs werden von diesen Empfehlungen kaum überrascht sein, denn es sind alles bekannte Themen, die seit Jahren diskutiert werden. Mehr Europa fordert die Kommission bei jeder Gelegenheit. Und in manchen Fällen ist es auch sinnvoll. Ne? Aber ob dieser Bericht nun den großen Unterschied machen wird, wird davon abhängen, ob die Regierungen bereit sind, ihre nationalen Interessen hier und da zurückzustellen. Ich würde sagen, es ist zumindest eine gute Grundlage jetzt für die nächste Kommission, die ja nach der Europawahl installiert wird, für die nächsten 5 Jahre schon mal zu sehen, wo die Prioritäten sind. Das deckt sich auch weitestgehend mit dem, was ohnehin in Brüssel diskutiert wird. Also betritt Herr Letter da jetzt nicht groß Neuland. Aber es ist, glaube ich, eine Basis, auf der man arbeiten kann.
In der Hoffnung, dass wir das in Zukunft dann auch wirklich sehen werden. Vielen Dank schon mal für deine Einschätzungen, Carsten.
Danke.
Und damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com oder schicken Sie uns auch gerne eine Rückmeldung per WhatsApp, Telegram oder Signal. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Genau da finden Sie auch Links zu Artikeln auf handelsblatt.com, falls Sie noch mehr über die Themen aus der heutigen Sendung lesen wollen. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.